Rainer, lies mal vor.
Kapitel 47. In der Gefangenschaft. Milady träumte, sie habe endlich D'Artagnan erhascht und wohne seiner Hinrichtung bei. Der Anblick seines verhaßten Blutes, das unter dem Ball des Henkers floss, erzeugte jenes reizende Lächeln auf ihren Lippen. Sie schlief, wie ein Gefangener schläft, den seine erste Hoffnung einwiegt. Als man am folgenden Morgen in ihr Gemach kam, war sie noch im Bett. Felton blieb im Korridor. Er brachte die Frau, von der er tags zuvor gesprochen hatte. Die Frau trat ein, näherte sich dem Bette Miladys und trug ihr ihre Dienste an. Milady war blass. Somit konnte ihre Gesichtsfarbe diejenige berücken, die sie zum ersten Mal sah.
»Ich habe das Fieber«, sagte sie, »und konnte die ganze Nacht keinen Augenblick lang schlafen. Ich leide entsetzlich. Werdet ihr doch menschlicher sein, als man es gestern gegen mich war? Alles, was ich wünsche, ist, dass ich liegen bleiben kann.«
»Wollen Sie, dass ich einen Arzt hole?«
fragte die Frau. Felton hörte dieses Gespräch an, ohne dass er ein Wort sagte.
»Einen Arzt holen?« entgegnete sie. »Wozu? Diese Herren haben gestern erklärt, dass mein Übel nur eine Komödie sei. Und heute würden sie sicher dasselbe sagen, denn seit gestern hätte man Zeit genug gehabt, einen Arzt zu rufen.«
»Nun, so sprechen Sie selbst«, sagte Felton ungeduldig, »was für eine Behandlung Sie wollen.«
»Ach, mein Gott, weiß ich es? Ich fühle nur, dass ich leidend bin. Man gebe mir, was man will, mir gilt es gleich.«
»Beruft Lord Winter«,
sagte Felton der ewigen Klagen müde.
»Ach, nein, nein«, rief Milady. »Nein, mein Herr, ich beschwöre Sie, rufen Sie ihn nicht. Ich fühle mich wohl, ich bedarf nichts, holen Sie ihn nicht.«
Sie legte in die Bitte so viel natürlichen Nachdruck, dass Felton, davon hingerissen, einige Schritte vorwärts trat.
»Er ist gerührt«,
dachte Milady.
»Wenn Sie wirklich leidend sind, Madame«, sprach Felton, »so wird man nach einem Arzt schicken. Und wenn Sie uns täuschen, nun, so fällt es für Sie umso schlimmer aus. Wir haben uns mindestens keinen Vorwurf zu machen.«
Milady gab keine Antwort, sondern lehnte ihren schönen Kopf zurück auf das Kissen, vergoss Tränen und brach in Schluchzen aus. Felton betrachtete sie ein Weilchen mit seiner gewöhnlichen Fühllosigkeit. Da er aber sah, dass sich die Krise zu verlängern drohte, entfernte er sich. Die Frau folgte ihm. Lord Winter kam nicht.
»Mich dünkt, dass ich klar zu sehen anfange«,
murmelte Milady mit wilder Freude und wühlte sich in ihre Kissen, um all denen, die sie belauschen könnten, ihre innere Wonne zu verbergen. 2 Stunden gingen so vorüber.
»Nun ist es Zeit«, sagt sie, »mit der Krankheit aufzuhören. Wir wollen aufstehen und noch heute einigen Erfolg zu erzielen trachten. Ich habe nur 10 Tage, und mit diesem Abend sind schon 2 Tage vorüber.«
Als die Leute des Morgens in Miladys Zimmer kamen, brachten sie ihr das Frühstück. Sie dachte, man würde nicht lange säumen, es wegzutragen, und da würde sie Felton wiedersehen. Milady irrte nicht. Felton kam abermals und, ohne darauf zu achten, ob Milady das Frühstück eingenommen habe oder nicht, gab er den Befehl, den Tisch wegzuschaffen, der gewöhnlich ganz serviert hereingetragen wurde. Felton blieb zurück. Er hatte ein Buch in der Hand. Milady, die neben dem Kamin in einem Armsessel lehnte, war schön, blass und ergeben und glich einer Jungfrau, die des Märtyrertums gewärtig ist. Felton trat zu ihr hin und sagte,
»Lord Winter, der Katholik ist wie Sie, Madam, dachte, dass Ihnen die Entbehrung der Gebräuche und Zeremonien Ihres Glaubens beschwerlich fallen dürfte. Er erlaubte so nach, dass ich Ihnen dieses Erbauungsbuch bringe.«
Bei der Miene, mit welcher Felton dieses Buch auf den Tisch legte, an dem Milady saß, bei dem Tone seiner Worte Erbauungsbuch, bei dem verächtlichen Lächeln, womit er dieselben begleitete, erhob Milady den Kopf und fasste ihn aufmerksamer ins Auge. An dem ernsten Zuschnitt seiner Haare, an der höchst einfachen Kleidung, an der marmorglatten Stirn, die ebenso hart und undurchdringlich wie Marmor war, erkannte sie einen von den finsteren Puritanern, wie sie solche so oft an dem Hof des Königs Jakob, wie an dem des Königs von Frankreich gesehen hatte, wo sie bisweilen, ungeachtet der Erinnerung an die St. Bartholomäusnacht, Zuflucht gesucht haben. Sie hatte eine von den plötzlichen Eingebungen, wie sie nur Menschen von Genialität in großen Krisen und wichtigen Momenten haben, die über Glück und Leben entscheiden sollen, und sagte:
»Lord Winter weiß recht gut, dass ich nicht seines Glaubens bin, und es ist nur eine Falle, die er mir zu legen beabsichtigt.«
»Aber welchen Glaubens sind Sie denn, Madame?« fragte Felton mit einer Verwunderung, die er ungeachtet seiner Selbstbeherrschung nicht ganz verbergen konnte.
»Ich werde es sagen«, sprach Milady mit erkünstelter Begeisterung, »ich werde es an dem Tag sagen, da ich genug für meinen Glauben gelitten haben werde.«
Feltons Blick enthüllte vor Milady den ganzen Umfang des Raumes, den sie durch dieses einzige Wort aufgeschlossen hatte. Indes verhielt sich der junge Mann schweigend und unbeweglich. Nur sein Blick war beredt.
»Ich befinde mich in den Händen meiner Feinde«,
fuhr sie in jenem Ton der Begeisterung fort, der, wie sie wusste, den Puritanern eigen war.
»Gott wollte mich erretten, oder ich will für meinen Gott untergehen.
Diese Antwort bitte ich Lord Winter zu bringen«,
fügte sie bei und zeigte mit dem Finger auf das Erbauungsbuch, ohne es aber zu berühren.
»Und das hier können Sie wieder mitnehmen und selbst gebrauchen, denn Sie sind zweifelsohne ein doppelt Mitschuldiger des Lord Winter, mitschuldig bei seiner Verfolgung und mitschuldig bei seiner Ketzerei.«
Felton gab keine Antwort. Er nahm das Buch mit demselben Gefühl des Widerwillens, das er schon geäußert hatte, und entfernte sich tiefsinnig. Gegen 5 Uhr abends kam Winter. Milady hatte den ganzen Tag Zeit, ihre Operationspläne zu entwerfen. Sie empfing ihn als Frau, die schon wieder im Besitz ihrer Vorteile ist. Der Baron setzte sich in einen Lehnstuhl, dem gegenüber, den Milady einnahm, streckte die Füße bequem nach dem Kamin aus und sagte:
»Es scheint, dass wir eine kleine Apostasie gemacht haben.«
»Was wollt ihr damit sagen, mein Herr?«
»Ich will damit sagen, dass ihr, seit wir uns das letzte Mal sahen, den Glauben verändert habt. Nun, habt ihr etwa einen dritten protestantischen Gemahl genommen?«
»Erklärt euch, Milord«,
erwiderte die Gefangene mit Majestät.
»Denn ich versichere, dass ich zwar eure Worte höre, dieselben aber nicht verstehe.«
»Dann habt ihr gar keinen Glauben. Und das ist mir umso lieber«,
entgegnete Lord Winter höhnisch lachend.
»Das ist dann ganz gewiss mehr nach euren Grundsätzen«,
sagte Milady kalt.
»Ich muss euch bekennen, dass mir das ganz gleichgültig ist. Bekennt immerhin diese religiöse Gleichgültigkeit. Eure Laster und Verbrechen sind dafür zureichende Beweise.«
»Wie doch? Ihr redet von Lastern, Frau Messalina? Ihr redet von Verbrechen, Lady Macbeth? Entweder habe ich falsch verstanden, oder bei Gott, ihr seid höchst unverschämt.«
»Ihr sprecht so, wenn man uns hört, mein Herr«,
versetzte Milady mit kaltem Ton.
»Und weil ihr eure Kerkermeister und Henker gegen mich stimmen wollt.«
»Meine Kerkermeister, meine Henker! Potzwetter, Madam! Ihr stimmte einen seltsamen Ton an. Und die Komödie von gestern verwandelt sich heute Abend in eine Tragödie. Übrigens werdet ihr in 8 Tagen da sein, wo ihr sein sollt. Und mein Geschäft ist abgetan.«
»Ruchlosigkeit! Schändliche Ruchlosigkeit!«
rief Milady mit der Begeisterung des Opfers, das seinen Richter herausfordert.
»Auf Ehre«,
sprach Lord Winter aufstehend. Ich glaube, die drollige Person kommt von Sinnen. Gebt euch zur Ruhe, Frau Puritanerin, oder ich lasse euch in das Gefängnis stecken. Beim Himmel, mein spanischer Wein geht euch zu Kopf, nicht wahr? Doch seid unbekümmert. Diese Trunkenheit ist gefahrlos und wird keine Folgen nach sich ziehen.
Hier entfernte sich Lord Winter unter Flüchen, was damals eine ganz ritterliche Gewohnheit war. Felton, der stets an der Tür stand, hatte kein Wort von dieser Unterredung verloren. Milady hatte ihn richtig durchblickt.
»Ja, geh nur, geh!« rief sie ihrem Schwager nach. »Die Folgen kommen ganz gewiss nach. Doch du sollst sie erst erfahren, wenn es nicht mehr Zeit ist, denselben auszuweichen.«
Es trat abermals ein Stillschweigen ein. Zwei Stunden vergingen und man brachte das Abendbrot. Man fand Milady mit ihrem Gebet beschäftigt. Mit einem Gebet, das sie von einem Diener ihres zweiten Gemahls, einem sehr eifrigen Puritaner, gelernt hatte. Sie schien derart in Andacht versunken, dass man hätte glauben mögen, sie achte gar nicht auf das, was um sie herum geschah. Felton gebot durch einen Wink, sie nicht zu stören, und als alles in Ordnung war, ging er mit den Soldaten geräuschlos fort. Milady wusste wohl, dass sie belauscht werden konnte, darum setzte sie auch ihr Gebet bis ans Ende fort. Und es dünkte sie, als ob der Soldat, der an ihrer Tür wachte, nicht mehr denselben Schritt hielt, sondern horchte. Für jetzt wollte sie nicht mehr. Sie erhob sich, setzte sich zu Tisch, aß wenig und trank nichts als Wasser. Einige Stunden darauf kam man herbei, um den Tisch wegzutragen. Aber Milady bemerkte, dass Felton diesmal die Soldaten nicht begleitete. Er war also beängstigt, dass er sie zu oft sehe. Sie wandte sich ab, um zu lächeln. Denn in diesem Lächeln lag ein so triumphierender Ausdruck, dass sie sich schon dadurch hätte verraten können. Sie ließ wieder eine halbe Stunde vorübergehen, und da in diesem Augenblick im alten Schloss alles still war und nur das ewige Rauschen des Meeres, dieses ungeheure Atemholen des Ozeans, gehört wurde, so stimmte sie mit ihrer reinen, klangvoll vibrierenden Stimme die erste Strophe eines Liedes an, das damals bei den Puritanern sehr beliebt war. »O Herr, du ziehst dich nur zurück, um uns zu prüfen in dem Leben, und dann nach Leid und Missgeschick den Preis für unsere Kraft zu geben.« Diese Verse waren keineswegs ausgezeichnet, hierzu hätte noch viel gefehlt. Allein die Protestanten kümmerten sich nicht um die Poesie. Während Milady sang, lauschte sie zugleich. Der Soldat, der vor ihrer Tür Wache stand, verhielt sich still, als wäre er in Stein verwandelt worden. Danach konnte Milady die Wirkung ihres Gesanges beurteilen. Indes scheint es, dass der wachhabende Soldat, der zweifelsohne eines anderen Glaubens war, den Zauber abschüttelte, denn er öffnete das Gitter an der Tür und sagte:
»Sind Sie doch still, Madame! Ihr Gesang ist so traurig wie eine De Profundis, und müsste man außer der Freude, hier in Garnison zu liegen, auch noch solche Dinge anhören, so wäre es nicht zu ertragen.«
»Stille!«
rief eine ernste Stimme, an der Milady Felton erkannte.
»In was mengt ihr euch, Bursche? Hat man euch befohlen, dieser Frau das Singen zu wehren? Nein, man hat euch gesagt, sie zu bewachen und auf sie zu schießen, wenn sie es versuchen sollte, zu entfliehen. Bewacht sie, schießt auf sie, wenn sie entfliehen will. Doch ändert nichts an eurem Auftrag.«
Milady begann hierauf wieder zu singen.
»Für so viel Tränen, so viel Schmerz, den ich in meinem Bann erleide, belohne Gott mein reines Herz mit Jugend, mit Gebet und Freude.«
Die höchst umfangreiche Stimme voll erhabener Leidenschaft verlieh der rohen Poesie dieses Liedes eine Zauberkraft, die selbst die begeisterten Puritaner in den Gesängen ihrer Brüder nur selten fanden.
Felton glaubte, den Engel singen zu hören, der die drei Jünglinge im Feuerofen tröstete. Milady fuhr fort.
»Der Tag der Freiheit kommt heran. Gott wird zur Flucht die Feinde treiben. Und trügt uns auch der fromme Wahn, wird doch der Märtyrertod uns bleiben.«
Diese Strophe, in welche die furchtbare Zauberin ihre ganze Seele vergoß, hatte das Herz des jungen Offiziers vollends verwirrt. Er öffnete hastig die Tür, und Milady sah ihn, zwar blass, wie immer, doch mit funkelnden, fast irren Augen eintreten.
»Warum singen Sie so?« fragte er. »Und mit einer solchen Stimme?« »Um Vergebung, mein Herr«,
versetzte Milady in sanftem Ton. »Ich vergaß, dass meine Lieder in diesem Haus nicht üblich sind. Ich bin Ihnen gewiss in Ihrem Glauben nahe getreten. Allein ich schwöre, dass es unwillkürlich geschah. Vergeben Sie mir also meinen Fehler, der vielleicht groß, doch sicher absichtslos war.«
»Jawohl«, erwiderte er. »Ja, Sie stören die Leute in diesem Schloss. Sie bringen sie in Aufregung.«
Der arme Verrückte gewahrte nicht einmal das Unzusammenhängende seiner Worte, während Milady mit ihrem Luchsauge in den tiefsten Grund seiner Seele drang.
»Ich will schweigen«,
sagt sie und schlug die Augen mit der ganzen Weichheit nieder, die sie ihrer Stimme zu geben vermochte, mit der ganzen Resignation in Miene und Gebärde.
»Nein, nein, Madam«, entgegnete Felton, »singen Sie nur etwas weniger laut, zumal des Nachts.«
Nach diesen Worten stürzte Felton aus dem Gemach, da er fühlte, er vermöge seine Haltung der Gefangenen gegenüber nicht länger zu behaupten. Felton war gekommen, doch blieb noch ein Schritt zu tun übrig. Man musste ihn zurückhalten. Oder aber er musste ganz allein bleiben, und Milady erblickte nur dunkel das Mittel, das sie zu diesem Resultat bringen sollte. Milady konnte aber, ungeachtet dieser Macht der Verführung, an der geringsten Zufälligkeit scheitern, weil Felton schon in Kenntnis gesetzt war. Es war ein ziemlich hübscher Sommertag, und ein Strahl der blassen Sonne Englands, die wohl erleuchtet, aber nicht erwärmt, fiel durch das Gitter des Gefängnisses. Milady sah durch das Fenster und tat, als hörte sie das Öffnen der Tür nicht, durch die Lord Winter jetzt eintrat.
»Aha«, rief Lord Winter, »nachdem man Komödie gespielt hat und nachdem man Tragödie gespielt hat, spielt man jetzt Melancholie?«
Die Gefangene gab keine Antwort.
»Ja, ja, ich begreife wohl«, fuhr Lord Winter fort. »Ihr wäret auf diesem Seegestade gerne in Freiheit. Ihr möchtet gerne auf einem guten Schiff die Fluten dieser smaragdenen See durchsteuern. Ihr möchtet mir gern, ob nun zu Wasser oder zu Land, eine jener guten kleinen Schlingen legen, die ihr so trefflich zu werfen versteht. Geduld, nur Geduld. In 4 Tagen ist euch das Gestade erlaubt, steht euch das Meer offen. Vielleicht weiter, als ihr zu wünschen mögt. Denn in 4 Tagen ist England von euch erlöst.«
Milady faltete die Hände und erhob ihre schönen Augen zum Himmel.
»Herr, Herr«,
rief sie mit engelmilder Weichheit in Ton und Miene,
»vergib diesem Mann, wie auch ich ihm vergebe.«
»Ja, bete nur, Verdammte«, sprach der Baron, »dein Gebet ist umso edelmütiger, als du dich, das schwöre ich dir, in der Gewalt eines Menschen befindest, der dir nicht verzeihen wird.«
Dann ging er fort. In dem Augenblick, wo er sich entfernte, glitt ein Blick durch die halb geöffnete Tür, und sie bemerkte Felton, der sich schnell zurückzog, damit sie ihn nicht sehen sollte. Sonach fiel sie auf die Knie und fing an zu beten.
Mein Gott, sprach sie, du weißt, weshalb ich leide. Gib mir nur Kraft, mein Leid ertragen zu können.
Die Tür ging langsam auf. Die schöne Andächtlerin stellte sich, als hätte sie es gar nicht gehört, und fuhr mit kläglicher Stimme fort.
O Gott, du Rächer, Gott der Güte, wirst du es zugeben, dass die schrecklichen Pläne dieses Mannes in Erfüllung gehen?«
Jetzt erst machte sie Miene, als hörte sie das Geräusch der Tritte Feltens, und indem sie rasch wie ein Gedanke in die Höhe sprang, errötete sie, als ob sie sich schämte, dass man sie auf den Knien überrascht habe.
»Madam, ich störe nicht gern die Andächtigen«, sagte Felton in ernstem Ton. »Ich beschwöre Sie also, lassen Sie sich durch mich nicht unterbrechen.«
»Wie wissen Sie denn, dass ich andächtig war, mein Herr?«
fragte Milady mit schluchzender Stimme.
»Sie irren. Ich habe nicht gebetet.«
»Glauben Sie denn, Madam?«
erwiderte Felton mit demselben Ernst, doch mit etwas weicherer Betonung.
»Glauben Sie, dass ich mich für berechtigt halte, ein Geschöpf, das sich vor seinem Schöpfer niederwerfen will, daran zu hindern? Verhüte es Gott. Außerdem steht dem Schuldbewussten die Reue gut. Welche Sünde sie auch begangen haben mögen, so ist mir ein Schuldiger zu Gottes Füßen jederzeit heilig.«
»Ich, eine Schuldige?«
versetzte Milady mit einem Lächeln, das einen Engel des jüngsten Gerichts hätte täuschen können.
»Ich, eine Schuldige? Oh mein Gott! Du weißt es, ob ich es bin. Sagen Sie, mein Herr, ich sei verdammt. Doch Sie wissen, der die Märtyrer liebt, lässt es oftmals geschehen, dass die schuldlosen Hienieden verurteilt werden.«
»Mögen Sie verurteilt, mögen Sie schuldlos, mögen Sie eine Märtyrerin sein«, erwiderte Felton. »Sie haben umso mehr Ursache, andächtig zu sein, und ich will Sie mit einem Gebet unterstützen.«
»Oh, Sie sind ein Gerechter«,
rief Milady und fiel ihm zu Füßen.
»Ach, ich kann mich nicht länger mehr zurückhalten, denn ich fürchte, dass es mir in dem Moment an Kraft gebreche, wo ich den Kampf bestehen und meinen Glauben bekennen soll. Hören Sie das Flehen einer Frau, die ein Raub der Verzweiflung ist? Man hintergeht sie, mein Herr. Doch davon sei nicht die Rede. Ich bitte Sie nur um eine Gnade. Wenn Sie mir dieselbe gewähren, so segne ich Sie dafür in dieser und in jener Welt.«
»Reden Sie mit dem Herrn, Madam«, antwortete Felton. »Ich bin glücklicherweise nicht bevollmächtigt, zu verzeihen oder zu bestrafen. Gott hat diese Verantwortlichkeit einem Höheren eingeräumt.«
»Nein, mit Ihnen, nur mit Ihnen. Hören Sie mich. Tragen Sie nicht bei zu meiner Schmach, zu meinem Verderben.«
»Wenn Sie diese Schmach verdienen, wenn Sie diese Schande selbst auf sich geladen haben, Madam, so müssen Sie sich auch geduldig unterwerfen und dem Willen Gottes ergeben.«
»Was sprechen Sie da? Oh, Sie verstehen mich nicht. Wenn ich von Schande rede, so wähnen Sie, ich rede von einer Bestrafung, von Kerker oder Tod. Möchte es dem Himmel so gefallen, was ist mir an Tod oder Kerker gelegen?«
»Nun begreife ich Sie nicht mehr, Madam«, sagte Felton.
»Oder Sie stellen sich nur, als verständen Sie mich nicht, mein Herr«,
versetzte die Gefangene mit einem verzweifelten Lächeln.
»Nein, Madam, bei der Ehre eines Soldaten, bei dem Glauben eines Christen.«
»Wie doch, Sie kennen hinsichtlich meiner Person die Absichten von Lord Winter nicht?«
»Ich kenne sie nicht.«
»Unmöglich. Sie, sein Vertrauter.«
»Madam, ich lüge niemals.«
»Oh, er verstellt sich wenig, als dass man dieselben nicht erraten könnte.«
»Ich suche nichts zu erraten, Madam, sondern ich warte, bis man mir das Vertrauen schenkt. Und über das, was mir Lord Winter in Ihrem Beisein sagte, hat er mir nichts anvertraut.«
»Nun«,
rief Milady mit einem unglaublichen Ausdruck von Wahrheit,
»Sie sind also nicht sein Mitschuldiger. Sie wissen also nicht, dass er mir eine Schmach antun willens ist, die alle Strafen der Welt an Hässlichkeit übertrifft.«
»Sie irren, Madam«,
erwiderte Felton errötend.
»Lord Winter ist nicht fähig eines solchen Verbrechens.«
»Der Freund des Schändlichen ist zu allem fähig.«
»Wen nennen Sie den Schändlichen?« fragte Felton.
»Gibt es in England zwei Menschen, denen dieser Name zukommen könnte?«
»Sprechen Sie von Georges Villiers?«
fragte Felton mit funkelnden Augen.
»Den die Heiden, die
die Ungläubigen, die Gotteslästerer Herzog von Buckingham nennen«, rief Milady. »Ich hätte nicht gedacht, es gäbe in ganz England einen Menschen, der einer so langen Erörterung bedürfe, um den zu erkennen, von dem ich reden wollte.«
»Die Hand des Herrn ist über ihn ausgestreckt. Er wird der Züchtigung nicht entgehen, die er verdient.«
Felton sprach rücksichtlich des Herzogs nur das Gefühl der Verwünschung aus, das alle Engländer gegen ihn nährten, von denen ihn viele ganz schlechthin Satan hießen.
»Oh mein Gott«, rief Milady, »wenn ich zu dir flehe, du wolltest diesen Menschen bestrafen, wie er es verschuldete, so weißt du, es ist nicht mein eigenes Rachewerk, das ich verfolge, sondern die Befreiung eines Volkes, um die ich den Himmel bestürme.«
»Sie kennen ihn also?« fragte Felton.
»Ob ich ihn kenne? Ja, zu meinem Unheil, zu meinem ewigen Unheil.«
Dabei rang Milady die Hände, als wäre sie von einem Paroxysmus des Schmerzes befallen.